auch nach 16 Jahren steht der Mensch im Mittelpunkt und wir wollen auch erst einmal erfahren, was braucht der Mensch, um nicht nur glücklich zu sein, um seine Miete zu bezahlen, seine Familie zu finanzieren, sondern auch um gut zu sein. Und ich glaube, die Unternehmen, meine persönliche Meinung, müssen dahin kommen, den Menschen auch hinter dem Profil zu sehen und dafür etwas zu leisten, auch als Unternehmen, damit auch eine Belastbarkeit ertragen werden kann.
Hallo, hier bei meinem Podcast Wanted Global Talents. Ich bin Cornelia Epping, Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Serviceagentur für Global Recruiting, Fachkräfteimmigration und internationales Onboarding. Hier in diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und Best Practices, damit auch du die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen aus Drittstaaten zu dir holst. Und jetzt viel Spaß! Liebe Leute, heute haben wir Wolfgang Kerner bei uns. Senior Recruiting Manager oder wie heißt das, was du machst?
Senior Talent Acquisition Manager. Hallo Cornelia.
Hallo. Wolfgang Kerner und ich kennen uns schon ein paar Jahre und haben uns sehr schätzen gelernt. Wolfgang ist ein wirklich Senior-Experte im Recruiting, im Identifizieren von Personal, von Potenzial weltweit, mehrsprachig. Und seit neuestem ist mein Berliner Kind ein Beute Österreicher.
Ja, das ist sehr wohl wahr, weil ich Gott sei Dank einen Arbeitgeber habe, der dies auch möglich macht. Das ist ja heutzutage immer noch nicht ganz selbstverständlich.
Nein, neue Zeiten sind angebrochen. Auch etwas Gutes, was die Jahre mit sich gebracht haben, die letzten Jahre. Gell? Mhm. Das Homeoffice, Location-Wahl, freie Wahl, das ist super. Ja. Wolfgang, wir wollen heute darüber sprechen, was deinen Job ausmacht, was dich begeistert, was dich herausfordert und was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, alle miteinander, Expats oder aber im HR-Business, im Mobility-Business, erzähl mal von dem, was du machst.
Tatsächlich bin ich im ganz klassischen Sinne ein Personalbeschaffer. Das ist ein Begriff aus der ganz, ganz frühen Vergangenheit dieses Berufszweiges. Ich würde das auch noch ein bisschen auskleiden, dass ich mich sehr gerne auch als einerseits Businesspartner für die strategischen Themen des Unternehmens empfinde, für das ich tätig sein darf und dies auch mit voller Überzeugung, aber auf der anderen Seite auch, wie man so schön sagt, Ambassador für die Kandidatinnen und Kandidaten. Ich glaube, jeder und jede im Bereich HR, Recruiting, Talent Acquisition hat in den letzten Jahren mitbekommen, und das ist ja nur ein Anfang dieser Situation, dass der berühmt-berüchtigte Fachkräftemangel immer mehr auch Einfluss nimmt auf die tatsächlichen Wirtschaftsdaten. Und umso mehr ist es mir ein Anliegen, dass jeder Kandidat, jede Kandidatin wertschätzend behandelt wird. Ganz früher, wir wissen das beide noch, gab es in großen Zeitungen sündteure Jobanzeigen.
Ja.
Und der Mensch, der dies zu empfangen hatte, war ein Teil oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der HR, hat dann Tonnen von Papier bewegt. So ist es heute lange nicht mehr, unabhängig auch von der medialen Entwicklung. Jeder Mensch ist wichtig und umso mehr, wenn er auch noch etwas kann, was ein Unternehmen dringend benötigt.
Das ist richtig. Wenn ich dran denke, damals, als ich anfing zu arbeiten, ich habe die ersten Jahre Teilzeit in Behörden gearbeitet nach meiner Ausbildung. Mhm. Später dann, so nach 5 Jahren, bin ich wieder zurück in mein angestammtes Gewerbe, Spedition, Logistik. Da weht ein harter Wind. Damals, das war arg, es ist dieses Top-Down von der Führungsqualität her. Im Recruiting war es ganz, ganz arg, worauf man ein Augenmerk hatte. Da waren Mitarbeiter Material, nicht mehr und nicht weniger. Das ist
und das hat sich gewandelt. Also ich sag mal auch Gott sei Dank für die vielen tollen Talente und Menschen, die etwas gelernt haben in den vergangenen Jahren. Und Wertschätzung bedeutet für mich auch, den Menschen an sich dahinter zu verstehen. Ich meine, wir beide wissen das. Du hast ja auch gerade in Österreich in den letzten Jahren Erfahrung von sogenannten Hypergrowth-Szenarien machen müssen.
Definitiv, ja.
Wo Drehtüren eingebaut worden sind. Erst wurden 1000 Menschen in eine Beschäftigung gehoben, weltweit eingesammelt. Und ein paar Monate später hat man gesagt, wir brauchen euch nicht mehr, diese sogenannten Layoffs. Und wenn ich ehrlich bin, es ist Wirtschaft, es ist Business. Und Business ist nicht immer nur mit Wattebäuschen um sich schmeißen und es wird
definitiv von den Menschen, ja, leistet. Zuallererst einmal ist die freie Wirtschaft das, was es heißt, Wirtschaft und frei. Heißt, richtig. Wir müssen auf die Zahlen achten, wir müssen auf den Profit achten. Ohne Profit, ohne Wachstum, keine fixen Arbeitsplätze.
Menschen, genau, können wir keine Menschen beschäftigen. Aber ich sag mal, das ist das Commitment, was mir oftmals fehlt, wenn ich sehe, dass Menschen, Profile, Experten immer noch zahlenmäßig nur gesehen werden oder, ich sag ganz, ganz übertrieben, als Ware bezeichnet werden. Du kennst das ja auch, wenn die Agenturen weltweit Unternehmen Menschen zuschmeißen und sagen, hier, nimm, ist doch alles da. Das mag ich nicht. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, in eine spezielle Rolle für ein gut wachsendes, gesundes, inhabergeführtes Unternehmen geraten zu sein, nachdem ich zahlreiche auch nicht so schöne Erfahrungen mit Management-Tasks habe machen müssen, wo es nicht mehr um den einzelnen Menschen ging. Bei uns, und deshalb mache ich das sehr, sehr gerne, auch nach 16 Jahren steht der Mensch im Mittelpunkt und wir wollen auch erst einmal erfahren, was braucht der Mensch, um nicht nur glücklich zu sein, um seine Miete zu bezahlen, seine Familie zu finanzieren, sondern auch um gut zu sein. Und ich glaube, die Unternehmen, meine persönliche Meinung, müssen dahin kommen, den Menschen auch hinter dem Profil zu sehen und dafür etwas zu leisten, auch als Unternehmen, damit eine Performance, damit auch eine Belastbarkeit ertragen werden kann.
Das ist richtig. Ich frage mich manchmal, ich habe ja den Vorteil, ich höre beide Seiten. Ich höre sowohl von den internationalen Kandidaten, die wir reinholen ins Land, nach Europa. Wir arbeiten ja mittlerweile europaweit. Die Kandidaten, die ich spreche im Immigrationsprozess, das sind so 3 bis, je nach Land, wo sie hinkommen, in Europa, bis zu 6 Monate, ist das ein Anlaufprozess, bis dieser Kandidat anfangen darf zu arbeiten. Und man hört dann viel über Recruiting-Prozesse, über Preboarding, über Onboarding-Prozesse. Genauso höre ich auch den Wunsch und das Ansinnen von dir und deinen Berufskollegen und Kolleginnen, wie sie es gerne hätten, wie sie es gerne machen würden. Manchmal spießt sich das. Da geht das von der Firmenphilosophie und von dem, was von der Führungsebene gefordert wird oder gewünscht wird, nicht immer unbedingt einher miteinander.
Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ich bemühe mich. 25 Jahre Österreich haben mich etwas weicher gestimmt. Man kann manches ein bisschen angenehmer formulieren, transportieren. Man bekommt Menschen leichter an Bord ins Gespräch. Das habe ich auch gelernt. Um die Menschen an Bord zu kriegen, wenn wir in diese HR-Gespräche gehen, du identifizierst das Potenzial, du sprichst es an, du führst die Gespräche. Wenn man einen Kandidaten anspricht, hat man meist schon mal ein Profil gesehen, hat den Lebenslauf gesehen, weiß die Stationen. Da wir alle vom Fach sind, können wir identifizieren und erkennen, hat dieser Mensch qualitativ, quantitativ Erfahrung in dem, was er dann auch bei uns machen soll oder nicht. Und dann geht es ja eigentlich letztendlich nur noch um Persönlichkeitsstruktur und passt diese Persönlichkeit in unsere Firmenkultur. Sehe ich das richtig?
Du sagst was sehr Wichtiges und ich würde dieses nur hinterfragen, denn auch wenn wir ja keine Riesenunternehmen sind, wo sich so etwas vielleicht leichter zu implementieren lässt oder dass man die Möglichkeit hat, auch sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen durch eine starke Führung, glaube ich aber trotz alledem, dass der einzelne Mensch in einer gewissen Situation, in einem Team oftmals auch einen ganz relevanten Auswahlfaktor darstellt, nennen wir es Kultur. Da kann fachlich der Mensch noch so brillant sein, wenn ich ihn in ein Team bringe, wo er wie Sprengstoff wirkt und ich nicht darauf achte, was für ein Charakter, was für eine Wertevorstellung existiert dort, werde ich langfristig auch als großes Unternehmen, als Konzern in diesen Abteilungen Unruhe haben. Und das führt, das wissen wir beide, zu Churn. Und viele große Unternehmen sagen, ja gut, dann kommt halt der Nächste, wo ich sage, aber das färbt auf die Gesamtsituation in Unternehmen ab. Und definitiv. Ich merke ja, und das meine ich aber sehr positiv, das ist der Paradigmenwechsel, dass sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur danach fragen, oh, was habt ihr für ein Gehalt oder was habt ihr für Benefits oder wie ist es denn so bei euch, wie sieht denn der Arbeitsalltag aus, sondern sie fragen auch ganz, ganz deutlich nach, wie die Kultur eines Unternehmens aufgestellt ist. Ist das top-down, ist das under pressure, nur zahlengetrieben, wird dort micro Management betrieben. Die Menschen, die ich erlebe oder erleben darf, weil ich glücklich bin, dass sie mit mir reden und sagen, Wolfgang, das hört sich ganz gut an, lass uns mal in den Austausch gehen, die haben heutzutage andere Ansprüche an eine Tätigkeit mit einer Langfristigkeit als nur das Geld und nur die Karriere. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, weil dort, wo Menschen mit Menschen arbeiten, entsteht, glaube ich, mehr Mehrwert, als wenn wir nur von der fachlichen Ebene draufgehen.
Das auf jeden Fall. Ich gebe ganz ehrlich zu, manches Mal, manche Phasen im Laufe der Wochen und Monate eines Jahres geht es mal ein bisschen auf die Nerven, immer nur über die soziale Ebene, über den Menschen zu reden. Ja, das ist super. Karrieren, ich habe gerade jetzt diese Woche noch mit zwei jungen Leuten gesprochen, Brasilianer, die ich erst in Österreich angesiedelt hatte und die dann weitergezogen sind nach Süddeutschland in den Nürnberger Raum. Eine klassische Karriere mit jeweiligen Fortschritten nach oben. Wie lange dauert die heute? 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre? Und dann geht es schon weiter. Das heißt, das sind die Zyklen, in denen ihr im Recruiting, im HR denkt, handelt und rechnet. Sehe ich das richtig?
Mhm. Absolut, ja. Also wenn ich eine Langfristigkeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreiche, und da bin ich glücklich, wie du weißt, war ich ja im Unternehmen, für das ich jetzt tätig bin, Kreuzwerker, schon einmal vor 5 Jahren für eine Projektphase tätig. Und was meinst du, wie sehr ich mich gefreut habe, die Menschen, denen ich damals die Tür habe öffnen können, wieder begegnet zu sein und die
das denke ich mir.
Spaß.
Ja, das denke ich
Tolles.
Mir. Ja,
also das ist so mein, ich sag mal, das ist so für mich wichtiger, als irgendwelche Zahlen zu erfüllen, zu sehen, Mann, du hast auch damals einen Menschen mit einem Unternehmen zusammengebracht, die haben sich toll entwickelt, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt und das hat Bestand. Das ist doch was sehr, sehr Wertvolles.
Das spürt man, die Qualität. Ja, das ist richtig. Wir haben ja nun Gott sei Dank den Vorteil, ich weiß nicht ganz genau, wie es in den anderen europäischen Ländern ist, aber ich weiß, in Holland zum Beispiel, in Deutschland ganz stark, in Österreich kommt es langsam. Es gibt so eine Art Probearbeiten. Mhm. Ja, man lässt sie für 1 Tag oder 2, 3 Tage arbeiten, das geht. Man muss sie natürlich anmelden, beziehungsweise darauf schauen, dass sie in der Zeit versichert sind und es auch entsprechend verschriftlichen, dass das ein Probearbeiten ist. Und es wird dann auch auf die Probezeit angerechnet, normalerweise. Mhm. Jetzt gibt es ja für die internationalen, sprich Nicht-Europäer, auch die Möglichkeit, mit den neuen Aufenthaltsgenehmigungen, also Visa, wir unterscheiden zwischen Aufenthaltsgenehmigung und Visum. Visum ist Kurzzeit und zur Einreise in den Schengen-Raum gedacht. Aufenthaltsbewilligung ist immer ab 1 Jahr und länger. Mhm. Und die dürfen mittlerweile in Deutschland ganz ausgeprägt Jobseeker-Visum, dürfen Sie bis zu 14 Tage arbeiten, dürfen während der Jobsuche nebenerwerblich tätig sein, bis Sie eine Festanstellung haben, damit deutsche Arbeitgeber die Chance haben, sie auszuprobieren und zu überlegen, passt der zu mir? Denn auch das habe ich jetzt gerade kürzlich erst mit einem anderen Kandidaten diskutiert. Wir kennen uns sehr lange schon von LinkedIn. Er hatte sich darüber beklagt, dass er in ein Bewerbungsgespräch gekommen ist, auch ein HRler, und es hatte Wochen gedauert, jeweils die Zyklen, die Feedbackrunden etc. Jeder wusste, dass er indischer Staatsbürger ist, aktuell in Pune lebt und auf der Suche ist nach einem guten Arbeitgeber in Europa, vorzugsweise im deutschsprachigen Raum. Er kann auch schon Grundzüge Deutsch, sprich A2. Das ist schon recht gut. Und ist dann nach 3 Monaten abgefrühstückt worden mit dem Satz, na, wir möchten doch lieber jemanden, der fließend Deutsch spricht, der den deutschen Markt kennt und schon hier in Deutschland Erfahrung hat. Er hat mich gefragt, wieso ist mir das passiert? Und ich weiß, dass im deutschsprachigen Raum...
Ich bin gespannt auf deine Antwort.
Wir haben das Thema deutschsprachiger Raum, ja, vordergründig glaubt man, das ist wegen der langwierigen Einwanderungsprozesse in Deutschland. Die sind gar nicht so lang. Die sind genauso lang und kurz wie woanders auch, je nach Qualität des Antragsaktes, den man einreicht. Und welchen Pfad, welche Struktur man wählt. Aber es ist hauptsächlich so, dass immer noch die meisten Arbeitgeber davor zurückschrecken, jemanden von so ferne nach Deutschland zu holen zum Beispiel, in der Verantwortung zu sein. Da kommt jemand, kündigt seinen Job, verlässt seine Familie, sein soziales Umfeld, geht ins Ausland. Und dann habe ich den hier und muss feststellen, oh Schande, der passt nicht wirklich zu uns.
Du sagst was sehr, sehr, sehr Wichtiges, die Verantwortung darüber zu übernehmen, dass ein Mensch, der ja auch aus einer anderen Arbeitskultur kommt. Wir wissen beide, weil wir im internationalen Bereich auch Erfahrung gemacht haben, Japan gibt es ein ganz anderes Workaround innerhalb der Hierarchien, ebenso in Indien. Es gibt fantastische, tolle, offene Menschen überall, die auch fachlich, und ich merke das ja auch zunehmend, exzellent sind, aber dann genau in eine solche Situation reingeschmissen werden, ein konservatives, erztraditionelles Hierarchiegefälle, wo sie sich einfach nicht entwickeln können. Die Verantwortung, das wünsche ich mir von vielen anderen Unternehmen auch. Ich darf sagen, wir achten sehr auf auch das kulturelle Onboarding. Das bringt uns in die Situation, den Menschen auch eine Heimat zu geben, also anzukommen. Viele andere Unternehmen, wenn ich das höre, was du mir da erzählt hast, das gruselt mich, weil man halt auch mit einem Menschen und einem Leben zu tun hat und sagt, oh, das probieren wir mal aus und dann am Ende des Tages sagt, oh, dann deine Deutschsprachigkeit genügt uns nicht. Das weiß ich doch am Anfang. Da muss ich dann auch ganz direkt fragen, was erlauben sich diese Unternehmen langfristig denn, und wir wissen beide, die Welt wächst auch gerade, was den Arbeitsmarkt angeht, immer mehr zusammen. Sowas spricht sich rum und helfen auch keine Millionen für Employer Blending. Dass sie alle so glücklich sind, wenn die Realität eine andere ist.
Ja, das stimmt absolut. Also ich habe da wirkliche Horrorgeschichten gehört. Alleine dieses Jahr ein paar Sachen, wo es teilweise an die Existenz der Menschen geht, wo sie krass belogen wurden, um sie in einen Arbeitsplatz zu locken, weil man halt wirklich einen Arbeitskräftemangel hat, einen drastischen. Mhm. Und eher ein Unternehmen, sagen wir ein Mittelstandsunternehmen, vor dem Risiko steht, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein und womöglich wirklich ins Abseits zu rutschen und irgendwann kaputt zu gehen als Unternehmen, holt man sich Leute an Bord mit Versprechungen, wo man von Anfang an weiß, die kann man nicht halten. Ist passiert, ist schade, ist Gott sei Dank nicht der Standard und nicht wirklich überall so.
Ist selbst mir passiert, dass ich unter irgendwelchen Vorzeichen in eine Situation genommen worden bin, weil man offensichtlich meine Recruitment-Power zu nutzen wusste. Wenn ich heute auf das eine oder andere Unternehmen auf meinem Weg schaue, oh, ich glaube, ich habe da was Gutes für beide Seiten leisten können. Aber das, was man mir gesagt hat, war eine ganz andere Geschichte.
Ja, ganz genau. Es ist dann natürlich, das ist immer so ein Thema mit der Transparenz und dem Empfinden von Aufrichtigkeit. Ja. Deswegen finde ich es halt eine super Sache, dass man in Deutschland den Weg gewählt hat. Wir geben den Drittstaatlern ein Jobseeker-Visum. Damit können sie reinkommen, damit dürfen sie für die Firmen Probearbeiten und die Firmen dürfen austesten, passt der zu uns, und sie haben nicht vom ersten Tag an, vom ersten Schritt an diese 100% Verantwortung für einen Mensch und seine Familie. Nachdem du auch immer wieder sagst, ihr arbeitet, glaube ich, nicht so viel mit Externen, was Recruiting angeht, das macht ihr alles intern, ist das richtig?
Mittlerweile ja.
Ja, wir haben drüber gesprochen, das hat seine Gründe, das ist berechtigt, ja. Ich denke mir halt, wenn Firmen stattdessen viel Geld in die Hand nehmen für externe Dienstleister, und was nehmen heutzutage Personaldienstleister, die Mitarbeiter aus Drittstaaten rekrutieren, 2,5 bis 3-fach das Bruttomonatsgehalt. Da kommen schon Beträge zusammen.
Über 30% vom Jahresbrutto, und zwar Total Comp und OTI.
Ja.
Und das ist einen kleinen Wagen oder schon fast der Mittelklassewagen, der dafür hingestellt wird. Ja. Und natürlich verstehe ich auch die Agencies, dass die sagen, oh, wir haben einen großen, großen Mangel, also können wir unsere Datenbanken auffüllen mit vielen Menschen, die Jobs suchen und damit ganz, ganz viel Geld verdienen. Aber seien wir mal ganz ehrlich.
Die Qualität ist ja nicht da.
Und das Interesse der Agencies ist es nicht, langfristige Arbeitsverhältnisse aufzubauen, sondern einen Abschluss zu generieren. Und das, weil wir das nicht möchten, dass Menschen sowas passiert, was du da beschrieben hast, nehmen wir davon Abstand. Und sagen, wir übernehmen die Verantwortung in unserem Auswahl-, Recruiting-Prozess, Assessment, dass wir versuchen, beiden Seiten so viel wie möglich greifbar darzustellen, wer sind wir denn? Also solche Peer-Interviews, Meet the Team, dass wir auch wirklich auch ein reines Soft-Skill-Interview führen und auch den Menschen hinter dem Lebenslauf kennenlernen wollen. Nie kann man hundertprozentig ausschließen, dass auch die andere Seite, der Bewerber, die Bewerberin, mit uns, sag ich mal, ein Spielchen spielt. Aber es passiert Gott sei Dank
das ist aber
extrem selten, dass auch mal eine Laus in dem Pelz gerät, die sagt, oh, ich unterschreibe einen Vertrag und bleibt dann doch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, weil ich mir den Vertrag will und sagt, du, ich möchte jetzt 10.000 Euro mehr haben. Passiert selbst uns, man kann nicht hinter den Vorhang, man kann nicht in die Seele eines Menschen schauen, aber Gott sei Dank, toi, 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 ist lang. Und das freut mich persönlich, das ist auch wirklich mein Benefit, die Menschen, die ich davon überzeugen konnte, bei uns auch anzufangen, mir fast zu 100% immer wieder gesagt, Wolfgang, klasse, das, was du erzählt hast, entspricht auch der Realität, die ich
Das ist eher selten. Oftmals ist es ja auch so, dass die jeweiligen Fachabteilungen zwar sagen, wir brauchen den und den Fachmann, fachausgebildete Kraft. Ja. Und dann ist aber irgendwo die Kommunikation zwischen Fachabteilung und Recruiting nicht so ausführlich und intensiv, dass das Jobprofil nicht dicht genug ist von den Parametern her, von den Requirements. Und dann kommt es auch immer wieder zustande, dass ein Recruiter nicht wirklich versteht, was da in der Fachabteilung gemacht wird, was eigentlich dieser Mensch an Kenntnisse braucht, den diese Fachabteilung sucht.
Ich muss da jetzt schmunzeln. Ich weiß, das ist ein Podcast. Vielleicht hört man das, dass ich schmunzel. Du sprichst da ein sehr wichtiges Thema an, weil ich bin ja seit 16 Jahren in diesem Bereich und erlebe das, was du darstellst, leider nicht bei uns, aber bei anderen Unternehmen immer wieder. Möchte eigentlich den Fachabteilungen, den Hiring Managern, weil ich muss wirklich sagen, auch mein Daily Work mit meinen Hiring Managern bei uns macht mir richtig Spaß, weil wir in einen Diskurs gehen. Und wenn ich Recruiting, das ist ja die Handarbeit, das Doing, wenn ich das nicht als Teamsport begreife, sondern mir 20, 30, 40 wirklich fleißige, junge, tolle, begabte, fünfsprachige Menschen dorthin setze, die nur Profile generieren, passiert das genau, was du beschrieben hast. Man sollte auch dem Junior-Recruiter oder dem Senior-Recruiter einen Einblick in die Fachlichkeit geben oder es voraussetzen. Wenn das nicht, sei mir nicht böse, wenn das nicht gegeben ist, werden demnächst Maschinen diesen ersten Schritt zur Kontaktaufnahme generieren. Und was habe ich heute gelesen? Ich fand das ganz gruselig. Da wird angeboten, dass ChatGPT jetzt Lebensläufe optimiert. Um Gottes Willen.
Ja,
um Gottes Willen. Alle haben perfekte Lebensläufe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das heißt, was werde ich zukünftig machen? Ich werde das Typo, ich werde den Kommafehler suchen, weil ich weiß, das wurde von einem Mensch geschrieben und nicht, wie es sonst andersherum ist.
Ja, worauf kommt es dir an bei einem Lebenslauf?
Naja, nicht auf Grafik, nicht auf bunte Bilder. Strukturiertheit, Information und gerade, weil wir ja zu 80% ja auch technische Experten, Expertinnen suchen, auf schon eine valide Abbildung. Ich finde es immer fantastisch, wenn dann jemand sagt, oh, ich kann die und die Coachsprache, ich kann die und die Methodologie, ich habe die und die Zertifizierung, ich bewege mich in den und dem Umfeldern. Nice. Aber ich hätte ganz gerne eine gewisse Wertigkeit, die auch von den einzelnen Menschen ausgesprochen wird. Also eine, wie man so schön sagt, Self-Evaluierung. Ich bin richtig gut in Java oder ich bin richtig gut in Softwarearchitektur. Hilft mir sehr, sehr zu verstehen, wo kann ich denn den Menschen auf der anderen Seite abholen. Üblicherweise gibt es
unendliche
Listen mit, ich kann alles.
Ja, mir fällt auf, die Lebensläufe, die ich zu sehen kriege im Zuge meiner Arbeit, weil du liest Lebensläufe, um für deine Firma die besten Kandidaten zu finden, den Best Fit zu finden. Ich lese Lebensläufe, um zu sehen, qualifiziert er sich für eine Permit, für eine Kategorie, für welche Kategorie. Und es hat sich dabei halt so mit ergeben, dass man wirklich geschult ist im Lesen von Lebensläufen. Man liest schon so viel auch von der Persönlichkeit heraus. Vom Arbeitsverhalten, vom Zugang zu Berufstätigkeit.
Zumindest
vom Zugang zur Karriere.
Also wenn jemand da was hinschludert, dann weiß ich nicht, ob er gut in der Dokumentation in einem größeren Team ist. Vielleicht sehen die Codes besser aus, aber auch ein Lebenslauf sollte der Systematik des Clean Codes, der Lesbarkeit und der Verständlichkeit folgen. Das sind so Grundparameter, die sollten. Ja. Du hast recht, wenn ich natürlich auf der anderen Seite höre, dass sehr, sehr viele RecruiterInnen irgendwelche Technologien über Lebensläufe fliegen lassen, um dann halt an dem Best Matching Candidate an einem Ampelsystem zu erkennen, dann frage ich mich tatsächlich, wann der nächste Schritt der Automatisierung stattfindet.
Ja.
Und was ist der Wert dieser Arbeit eines Recruiters, eines Talent Acquisition Managers, eines Kandidaten, Advokates und Ambassadors? Ich glaube, das, was du beschreibst und was ich bei dir kennengelernt habe und das immer sehr, sehr positiv auch wahrgenommen habe, du schiebst nicht nur irgendwelche Leute durch Prozesse, sondern du nimmst auch die Menschen dahinter wahr und begleitest diese Menschen. Und ich glaube, das ist doch das, was Human Resources, ich mag das Wort Resources nicht, aber sage ich mal Human Business bedeutet, bitte vergesst den Menschen hinter den Zahlen nicht.
Ist daran kann man erkennen, so wie du deinen Job liebst. Bei mir merkt man auch sofort, wenn ich anfange davon zu erzählen, wie sehr ich meinen Beruf mag, mir über die Jahre immer mehr. Das, wo ich mich halt sehe, ich bin das verbindende Element zwischen HR und neuem Kandidaten, der reinkommt, der angeheuert wurde, mit meinem Team in ganz Europa. Wir alle sehen uns so. Ich habe meine Kollegen danach ausgesucht, welches Menschenbild sie haben, welche Wertewelt sie haben. Es ist wichtig wahrzunehmen, dass wir quasi im Pre-Onboarding, das ist etwas, was unsere Kunden gratis mitbekommen, wir holen die Kandidaten rein in eine Transition, in eine Übergangsphase, wo sie das Alte loslassen und schon mal auf das Neue vorbereitet werden.
Ganz wichtiger Prozess.
Viele Gespräche geführt, viele, bis die im Land sind, viele Teams-Gespräche, Zoom-Gespräche. Bei jeder Kleinigkeit, wenn sich dieser junge Mensch, diese junge Frau, dieser junge Mann an mich wenden oder an meine Kollegen, wo Fragen sind, wo wir immer da sind, wo innerhalb eines Tages eine Rückmeldung kommt, damit sie sich nie allein gelassen fühlen. Bis hin, wir haben jetzt gerade so eine Anfrage gehabt, ein junger Mann, der nach Österreich reinkommen soll für den Arbeitgeber, der nach unserer Dienstleistung fragte und gleich vorweggeschickt hat, mein neuer Arbeitgeber wird für mich die Permit einreichen und das Ganze bezahlen. Er sponsert mich, aber meine Frau und meine zwei Kinder nicht und ich brauche eine Unterkunft, ich brauche Schule, ich brauche Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für meine Frau und die Permits für meine Kinder. Das gibt's bei uns nicht. Wir reichen alle gemeinsam ein oder gar nicht. Das ist unsozial, das ist undenkbar, dass ich Familien trenne in einer Zeit, wo das von den Prozessen her, von den Abbildungen her nicht mehr notwendig ist.
Das ist nicht vorgeschrieben, das möchte ich erwähnen. Wir hatten mal einen ähnlichen und sehr komplizierten Fall, wo du mir in der Vergangenheit mal sehr geholfen hast, aber auch der Familie, die aus Amerika rübergekommen ist nach Deutschland damals, unheimlich geholfen hast, genau diesen Moment zu erleben. Ich werde hier nicht allein gelassen. Das geht nicht nur um einen Stempel auf einem Stück Papier, sondern es geht darum, dass die Menschen ankommen. Und weiß ich, Dienstleistung ist so ein profanes Wort, deine Unterstützung und dein Engagement immer sehr, sehr zu schätzen.
Danke. Ja, das haben diese jungen Menschen jetzt vorgestern auch gesagt, die mich wie eine Art Mutterersatz mit in ihr neues Leben genommen haben. Das ist das, was ich mag. Es bleiben immer wieder Menschen hängen, die zu privaten Freunden werden, die, nachdem ich ja nun tatsächlich schon ein bisschen älter bin, wie eine Art Kinderschar in meiner Erinnerung sind. Und die sich immer wieder zwischendurch melden und von ihren neuen Lebensumständen berichten. Von überall her auf der Welt, wo die dann irgendwann landen, diese Menschen. Ich finde das total faszinierend und ich darf Teil dran haben. Das ist so schön.
Ich freue mich auch, wenn ich ins Büro komme und sehe dann die ganzen Menschen, mit denen ich nur virtuell Kontakt hatte, wie die leben im Unternehmen. Und das ist doch
was die auch mit reingeben, ne? Was sie mit reinbringen.
Unbezahlbar.
Frage zum Abschluss. Du hast viele, viele Erfahrungen gemacht die letzten 16 Jahre in diesem Beruf in der HR. Du hast viele Erkenntnisse gewonnen. War eventuell das eine oder andere Aha-Erlebnis, wo du sagst, liebe Kollegen da draußen, die ihr heute zuhört, das würde ich euch gerne mitgeben?
Ich hatte das, glaube ich, auch schon in dem einen oder anderen Fall erwähnt. Bei allem Verständnis für Hypergrowth-Szenarien, für Numbers-Driven Recruiting. Es gibt ja verschiedene Arten des Recruitings. Vergesst den Menschen dahinter nicht. Vergesst den Menschen nicht, denn es geht um nicht Humankapital, es geht auch nicht um humane Ressourcen, sondern versucht auch, wenn es unendlich viele Positionen zu besetzen gibt, immer menschlich zu bleiben und soweit es geht, offen zu bleiben. Das würde ich gerne auch jungen Menschen mitgeben. Wenn jemand es mag, Lebensläufe in 3 Sekunden durchzublättern, sollte er sich vielleicht einen anderen Job suchen.
Danke.
Dann eine Maschine davor schneiden.
Ja, ja. Ich freue mich, dass du heute da warst, Wolfgang.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ein tolles Gespräch.
Danke.
Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal treffen auf ein Achterl. Entweder bei dir in Klagenfurt oder bei mir in Wien. An beiden Orten ist der Wein gut.
Der Kaffeetschel auch.
Genau, das Kaffeetschel. Wir bringen dir noch österreichisch bei.
Ja, das brauchen wir noch ein bisschen. Ich bin noch beim Cultural Onboarding.
Ich glaube, das nennt man noch die Honeymoon-Phase. Ja,
ja, glaube ich.
Gut, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und Fragen sind wie immer herzlich willkommen unter office@moves-consulting.com. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer weiteren Folge von Wanted Global Talents. Bis dahin, liebe Grüße und bis bald. Ciao.